Gut, wir sind im Matthäus-Evangelium jetzt bei Kapitel 10 und der Vers 1 ist sehr bedeutend. Das ist der Vers kurz bevor die Aufzählung der Apostel namentlich kommt und das ist der Vers, bevor dann letztendlich dieser besondere Missionsbefehl nur aus Haus Israel geschieht. Aber wir möchten zuerst diesen Vers 1 näher ansehen. Da heißt es: Da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, über die unreinen Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass man hier wieder, wenn man jetzt einfach das ganze Matthäus-Evangelium sieht, sich die Heilsgeschichte nochmal vergegenwärtigt. Also ich möchte nochmals betonen, wir sind hier noch im Alten Testament heilsgeschichtlich, weil der Herr Jesus noch nicht am Kreuz von Golgatha war, weil er noch nicht sein Blut vergossen hat, nicht im Totenreich war, nicht der Teufel dort vollständig entmachtet hat, nicht aus den Toten auferstanden ist, nicht die Himmel durchschritten hat, nicht ins innerste Heiligtum, das heißt dort, wo die Stiftshütte ist, im Himmel gegangen ist, sein Blut noch nicht auf den Sühnedeckel gesprengt hat, der Heilige Geist ist noch nicht ausgegossen gewesen. Also wir sind noch im Umfeld des Alten Testaments, wir sind noch im Umfeld von Israel. Das nächste, im Korintherbrief, ich lese uns die Stelle mal, weil das spielt eine gewisse Rolle. Und zwar, die zwei Korintherbriefe sind ja sehr wichtig vom Grundsatz her. Und da sagt der Paulus in 1. Korinther 1, 22, während nämlich die Juden Zeichen fordern, wir haben ja hier das Evangelium für Israel und aus dem Grund Zeichen. Wir haben ja der zweite Teil, der hier angesprochen wird, Krankheit, haben wir ja in Teil 69 ausgiebig behandelt. Jetzt kommt hier der erste Teil. Ich denke, ist das ganz wichtig. Diese Bibelstelle kann ich nicht verallgemeinern. Erstens, weil es im Matthäusevangelium steht, weil es zur Zeit des Alten Testamentes praktisch ist und weil es eindeutig ist, er ruft seine 12 Jünger zu sich. Das heißt, das sind die Apostel. Das können wir einfach nicht so tun. Das ist ja das, was oft Pfingst- und charismatische Kreise immer hat, dass sie einfach die Grenze zwischen Apostelzeit und zwischen der normalen Gemeindezeit einfach verwischen. Hier ruft er ausdrücklich die 12 Jünger zu sich, die Apostel. Ich lese uns zwei Stellen, ich habe die jetzt nicht auf dem Zettel, aber die sind einfach so allgemein gut. Hebräer 2, 3 und 4. Da redet er von der großen Errettung. Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Das sind die Apostel. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, also zum Jesus, sein Wirker und zum Wirker der Apostel, mit Zeichen, Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Damit sagt die Bibel ganz klar, die Apostel und der Herr Jesus hatten besondere Zeichen, besondere Wunder, besondere Kräfte. Die Bibel sagt ja keine einzige Stelle, dass die Gemeinde genau diese Dinge auch wieder hat. Sondern sie sagt klipp und klar, das sind zwei Epochen gewesen, wo hier Besonderes war. Und jetzt kommt der nächste Punkt, 2. Korinther 12, 12. Auch eine wichtige Stelle, und zwar, da erklärt der Paulus jetzt nochmals mit einem Satz, was hier der Hintergrund ist. Die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt, in einer Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen. Und ist euch aufgefallen, Zeichen, Wunder, Kraftwirkungen, das ist so ein Paket. Und dieses Paket wird in der Regel dem Herr Jesus zugeordnet und den Aposteln. Und das ist hier der Hintergrund, das muss uns klar sein. Ich habe bei mir daneben und drüber geschrieben, bei den 12 Jüngern, Apostel. Man kann hier jetzt nicht einfach hingehen und sagen, oh, das müssen wir jetzt tun, er ruft die Jünger zu sich, alle Jünger haben jetzt diese Vollmacht. So wird es meistens verkündigt. Stimmt einfach nicht. Das war spezifisch die Vollmacht für seine 12 Jünger. Und jetzt haben wir hier natürlich einen ganz wichtigen Punkt. Die Bibel sagt, er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geistern. Die unreinen Geister, sie auszutreiben oder man könnte es sogar übersetzen, hinauszuwerfen. Und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Wir wissen ja aus dem Teil 69, wir wissen aus der ganzen Heiligen Schrift, dass diese einmalige Vollmacht nach der Zeit der Apostel nicht mehr da war. Paulus konnte zum Beispiel am Ende der Apostelzeit Trophimus nicht mehr heilen. Er konnte Timotheus nicht mehr heilen. Er hat dann praktisch sagen müssen, Gott hat sich erbarmt, dass er nicht gestorben ist. Er sagt zum Beispiel, trink etwas Wein um deines kranken Magens willen. Das heißt, dieser gewaltige Apostel, der ungeheure Vollmacht da hat, er konnte mit dem Taschentuch heilen. Einmal ist Leute sogar, wenn der Schatten auf die Leute fiel, sind sie geheilt worden. Das war hier. Matthäus 10 ist nachher vorbei. Einmal kommen sie zurück zum Herr Jesus und sagen, die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sagt er ja klipp und klar, wichtiger ist, dass euer Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Man muss es einfach nüchtern sehen. Das war die Sondersituation auch der Apostel. Jetzt kommen wir wieder zu der alten Regel der Bibelauslegung. Ich muss einfach, wenn ich die Bibel lese, ich kann die nicht lesen wie ein Roman, dass ich die einfach durchlese. Sondern wenn Gott jemand anredet, dann ist das immer unter einem ganz bestimmten Hintergrund. Wenn er sagt, er rief nicht die Jünger zu sich, sondern seine 12 Jünger, dann hast du den Apostel, dann hast du 2. Korinther 12, dann hast du Hebräer 2, dann hast du die Apostelgeschichte, das ganze Wirken der Apostel. Und hier geht es massiv darum, unreine Geister auszutreiben, hinauszuwerfen, jede Krankheit, jedes Gebrechen zu heilen. Das wäre natürlich toll, wenn man heute sagen könnte, es gibt keinen Kranken mehr in unserer Mitte, wir heilen jede Krankheit. Aber das ist halt nicht so. Es war nur zur Zeit der Apostel und es war ein Spezifikum für Israel. Müssen wir einfach sehen, weil sie haben diese Zeichen und Wunder gewollt, Gott hat sie ihnen gegeben. Und jetzt kommen wir halt zu einem ganz wichtigen Punkt. Wir möchten heute, ihr habt euch vielleicht gewundert, dass das so dick ist. Ich habe an das Manuskript, das ist an für sich nur eine Seite, habe ich ein zweites Manuskript angehängt. Und dieses Manuskript heißt völlig geöffnete Augen. Das hat einen Hintergrund. Es gab mal einen Prediger aus dem Elsass, der an für sich ein guter Verkündiger war, aber leider bezüglich Okkultismus völlig überzogene Lehre hatte. Und das hieß geöffnete Augen. Das war der Emil Krämer. Ich habe den persönlich gekannt. Hat hervorragend verkündigt, kann man überhaupt nicht bestreiten, aber seine Praxis beim Okkultismus war völlig daneben. Und dieses Heftchen oder dieses Manuskript habe ich nur geschrieben, wegen dem, was der Emil Krämer betroffen hat, als Antwort auf die geöffneten Augen. Und das sind alles, was Okkultismus betrifft, auch bei Gläubigen, das ist alles abgehandelt. Ich habe es euch einfach angehängt, wer es nachlesen will. Weil wir werden jetzt nur Teile daraus behandeln. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich lese jetzt hier Vollmacht über unreine Geister, Krankheiten heilen, Gebrechen. Krankheiten haben wir gesehen, Matthäus 69, es gibt genau nur drei Möglichkeiten, Krankheiten zu heilen. Ich gehe selber zu meinem Jesus, bitte ihn, dass er mich heilt. Das ist sein Wille. Wenn er Ja sagt, ist in Ordnung. Wenn er Nein sagt, dann ist es auch sein Wille und auch in Ordnung. Elia starb an der Krankheit, an der er sterben sollte. Muss man einfach sich vergegenwärtigen, obwohl im Alten Testament, laut 2. Mose 15, Vers 26, niemand die Krankheit der Ägyptens bekam, der Gott gedient hat. Und das Zweite ist ganz nüchtern sachlich, die Gnadengaben der Heilungen, das ist eine Mehrzahl. Das heißt, er kann mir eine kranke Heilung wie eine Gnadengabe als Geschenk geben, dass ich plötzlich geheilt bin. Und das Dritte, Jakobus 5. Aber das hat wieder einen besonderen Hintergrund. Das kann man nur machen, wenn man ganz klare Zeugnis hat, wenn die anderen Beteiligten auch ein Zeugnis haben, wenn das vorliegt, was dort gemeint ist, dass dann die Sünde bekannt werden müssen. Da ist auch ein gewisser sündiger Hintergrund. Aber das hier ist Allgemeinsache. Und jetzt müssen wir einfach sagen, aufgrund von der Bibelstelle, wie ist das jetzt bei uns? Das ist immer die Frage, wie ist das, was hier geschrieben steht, jetzt bei uns? Ist er? Was ist mit der Finsternismächte? Soll ich heute hingehen und zum Beispiel bei Leuten, wo man den Eindruck hat, sie haben was mit Okkultismus zu tun, die praktisch in der Seelsorge behandeln, dann diese Dämonen und Finsternismächte binden, lösen, dass man dann Dämonen austreibt und solche Dinge. Das ist halt die Frage, was ist heute? Für uns ist ja entscheidend, wir sind nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir sind nach Matthäus, wir sind nach Lukas, nach Markus, nach Johannes. Wir sind auch nach der Apostelgeschichte. Wir sind jetzt in der Zeit, wo der Heilige Geist ausgegossen ist, wo die Gemeinde da ist, wo die Zeit der Apostel vorbei ist. Und wir sind jetzt schon am Ende, wo es am Ende entgegengeht. Da möchte ich euch Stelle lesen. Ich habe die jetzt nicht drauf, aber ich finde die ist allgemein gut. Da kommt jetzt wiederum eine Passage mit den drei Worten. Also, wird sie vorher gesehen. Diese Kraftwirkungen, diese Krankenheilungen und diese Austeilungen des Heiligen Geistes. Ich lese mal Hebräer 2, 4. Austeilung und Kraftwirkungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen mit Wundern und Zeichen. Und im 2. Thessalonicher 2 sagt die Bibel was ganz Schlimmes. Wir sind nämlich am Ende. Und zwar, er sagt hier in Vers 8, dass der Gesetzlose, der Antichrist, kommt, den der Jesus völlig vernichten wird, mit dem Hauch seines Mundes, wird er ihn verzehren und in den Feuerpfuhl werfen. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Wisst ihr, jetzt müssen wir uns einfach etwas vergegenwärtigen. Wenn man die Bibel im Zusammenhang liest, alle Bibelstellen, dann bedeutet das ganz einfach. Diese massive Zeichen und Wunder, die hier angekündigt sind durch den Herr Jesus, wo er die Apostel zu sich gerufen hat und ihnen diese Vollmacht gegeben hat, die hatte der Herr Jesus selber und die hatte die Apostel während fast der gesamten Apostelzeit. Aber, jetzt sagt die Bibel was ganz Interessantes. Sie sagt nicht, später ist es gleich, sondern sagt, das hatte die. Da gehört auch Markus 16 dazu, der sich auf die Apostel bezieht. Sondern er sagt was ganz Einfaches, wobei Markus 16 in Teilen sicher auch die Gesamtgemeinde betrifft. Aber er sagt ja was ganz Einfaches. Dieselbe Kräfte, die zur Zeit Jesu echt waren, dieselbe Kräfte, die zur Zeit der Apostel echt waren, kommen in der Endzeit, kurz bevor der Antichrist kommt, als Fälschung wieder. Man muss sich einfach vergegenwärtigen. Diese drei Kräfte, dieses Paket, kommt als Fälschung in der Endzeit vor. Von daher müssen wir äußerst vorsichtig sein. Darum müssen wir jetzt genau untersuchen, was ist heute. Wir untersuchen jetzt, was ist A, in der Gemeindezeit, B, gehört auch dazu, einfach am Ende der Gemeindezeit, was ist heute, was ist normal. Auch bezüglich Finsternismächte, was tun wir? Ein ganz wichtiger Punkt ist Apostelgeschichte 26, 18 und Vers 20. Ich sage mal so, eine Bekehrung ohne das, die ist irgendwo, ist eigentlich keine richtige Bekehrung, aber Bekehrung, die, wenn man sich zum Jesus bekehrt, ist das immer eigentlich drin. Da redet er von den Heiden, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Er sagt also, bei ihrer Bekehrung ist ja so, wenn du dich bekehrst, dann willst du ja nichts mehr mit dem Teufel zu tun haben, du willst nichts mehr mit dem anderen zu tun haben, du wendest dich einmal Jesus zu. Und damit sagt die Bibel, in dem Moment, wie du dich einmal Jesus zuwendest und die Erlösung annimmst, gehst du automatisch, das ist ein Automatismus, aus dem Einflussbereich, da steht Vollmacht, aus dem Einflussbereich des Teufels heraus. Das heißt, ein normaler Gläubiger ist aus dem Einflussbereich des Teufels herausgetreten durch die Wiedergeburt. Und er sagte Vers 20 im zweiten Teil über die Heide, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Das heißt, man geht dann ganz bewusst von der Finsternis weg, geht zum Herr Jesus. Und in dem Moment hat der Teufel, so wird es hier beschrieben, keine Macht mehr über mich. Weil Macht hat er nur, wenn er Vollmacht hat. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Das heißt, der Teufel hat nur eine bestimmte Macht und eine bestimmte Vollmacht, die ihm Gott zugelassen hat. Aber zum Beispiel über Gläubige, die der Herr Jesus im Herzen haben und jetzt im Lichte wandeln, also nicht wiederum in extreme Sünde leben, sondern wirklich normal einmal Jesus nachfolgen, hat der Teufel keine Macht. Das ist einfach Fakt. Das muss man einfach feststellen. Die Bibel zeigt keine einzige Stelle, wo sie hier beschreibt, dass der Teufel Macht hat. Sie sagt einmal in 1. Petrus 5, dass der Teufel uns reinlegt, dass wir ihm Macht geben praktisch. Das ist was ganz anderes. Aber hier jetzt in Kolosser 1, 13 und 14, da erklärt die Bibel es nochmals. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Und da steht bei Herrschaft wiederum das Wort Vollmacht. Es geht immer darum, aus dem Bereich, wo der Teufel wirken darf. Also nochmals, wenn jemand wiedergeboren ist, wenn jemand ein Gotteskind ist, zum Jesus gehört und nicht in grober, offener Sünde lebt, dann ist er nicht mehr im Einflussbereich des Teufels. Wisst ihr, da hat der Teufel keine Macht. Ist was ganz anderes, wenn ein Gläubiger jetzt in Ehebruch lebt, dann begibt er sich wieder in den Einflussbereich des Teufels. Das ist was ganz anderes. Aber ein normaler Gläubiger, der jetzt nicht in grober Sünde lebt, sondern ganz normaler, bei Jesus dient, trotz aller Schwachheit, ist nicht im Vollmachtsbereich und im Herrschaftsbereich des Teufels. Die Bibel sagt, er hat uns errettet. Und da steht das Wort Ruomai. Das Wort bedeutet praktisch befreit, aus der Not gerettet. Also ich sage es mal so, da wo der Teufel mich quälen kann, da hat er mich herausgerissen. Der Teufel darf mich nicht quälen, der Teufel darf mich nicht angreifen. Also wenn ich Angriff habe, dann ist mir das meistens auch nicht klar, wenn die Angriffe um die Ohren fliegen, dass im Prinzip es der Teufel gar nicht darf. Erst wenn wir beginnen, darauf zu reagieren, gell, dann haben wir schon eine Schlacht verloren. Aber eigentlich darf der Teufel nichts tun. Der Jesus hat uns errettet aus dieser ganzen Herrschaft des Teufels. Das heißt, er hat uns so gerettet und so aus dem Teufel seinem Einflussbereich hinweggenommen, dass er keine Vollmacht über uns hat. Wieso? Wenn das der Gläubige akzeptiert und danach handelt, kann der Teufel gar nichts machen. Die Bibel sagt, er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also Vater im Himmel hat es gemacht, das ist was Wunderbares. Wir sind jetzt ins Reich Jesu Christi hineinversetzt. Und zwar, die Bibel sagt ganz klar, seit wann? 14. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das heißt, in dem Moment, wie wisst ihr, da brauchen wir jetzt nichts Besonderes tun. Sondern in dem Moment, wie du dich reinigen lässt durch Jesu Blut und sein Blut deine Sünde hinwegnimmt, passiert was Ungeheures. Derselbe Sekunde löst die Wiedergeburt aus. Derselbe Sekunde wirst du als Gläubiger in einem Geist zu einem Leib getauft. Du wirst in den Leib Christi hineingefügt. Derselbe Sekunde wirst du aus dem Einflussbereich des Teufels, das steht hier im Kolosser 1, herausgenommen und wirst hineingenommen in den Einflussbereich Jesu Christi. Das heißt, Teufel hat keine Macht mehr an mir und dir. Da ist nichts mehr da. Und Kolosser 2, 13 bis 15 zeigt dann etwas, ist genauso wichtig, auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, hat er mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Also wieder genau der gleiche Gedanke. Bei der Vergebung der Sünde ist es geschehen. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Aufgrund von dieser Schuldschrift durfte der Teufel uns angreifen. Aufgrund von dieser Schuldschrift kann der Teufel die Ungläubigen quälen, die durch Satzungen uns entgegenstand, das war das mosaische Gesetz, und hat sie aus dem Weg geschafft. Also das Gesetz hat er vollständig erfüllt, indem er sie ans Kreuz heftete. Dort ist es geschehen, dort ist der Fluch getilgt. Steht im Galater 3,13. Und als er so die Herrschaften und Gewalten, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, da steht bei Gewalten die Bevollmächtigten. Exousia ist das Wort, und da steht Exousias. Und er hat praktisch die Herrschaften und die Vollmacht hatten, an den Pranger gestellt. Das heißt, er stellte sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben, nämlich durchs Kreuz. Das heißt, er hat hier alles getan. Und das ist ein Punkt, wo man sich einfach vergegenwärtigen muss. Dann kommen die Leute und sagen, vielleicht hast du nur irgendwas von deinen Vorfahren her, das müssen wir lösen. Wir müssen jetzt gucken, dass du nicht mehr mit der Finsternis zu tun hast. Entschuldigung, wenn das eine Praxis, oder Dämonen auszutreiben bei Gläubigen, wenn das eine Praxis der Gemeinde Jesu wäre, Entschuldigung, warum hat es denn keiner der Apostel geschrieben? Haben die das vergessen? Das ist ja sowas graviert, sie haben das doch nicht vergessen. Sondern es ist kein Thema mehr. Wir sind durch die Wiedergeburt vollständig rausgenommen aus dem Einflussbereich des Teufels, aus seiner Vollmacht. Das lehrt die Bibel glasklar. Und aus dem Grund lehrt sie nicht, dass ich zum Beispiel mich von okkulten Belastungen lösen muss, nach der Wiedergeburt, dass ich nach der Wiedergeburt Dämonen ausgetrieben bekomme, dass ich nach der Wiedergeburt mich lossagen muss, lauter solche Dinge. Kennt die Bibel nicht. Wisst ihr, und das ist jetzt ganz wichtig, wenn man unseren Vers sieht. Er sagt hier, die zwölf Apostel, hattet Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben. Wenn jetzt zu mir jemand kommt und sagt, sollen wir dir oder einem anderen Dämonen austreiben und sagen, Entschuldigung, du bist kein Apostel. Du bist ein normaler Mensch in der Zeit der Gemeinde. Du hast mit dem gar nichts zu tun. Wisst ihr? Das sind die Dinge, wo einfach man sich dann vom Teufel reinlegen lässt. In Hebräer 2,14, das ist auch eine ganz wichtige Stelle, wird weiter berichtet, was das heißt, dass wir nicht mehr unter dem Einfluss des Teufels sind. da nun die Kinder in Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod, als er starb, den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und da steht bei Macht ein griechisches Wort, das heißt Kratos, und das meint Kontrolle. Das heißt, als der Jesus starb, hatte er praktisch dem Teufel seine Kontrolle über den Tod außer Wirksamkeit gesetzt. Muss ich mal vorstellen. Wisst ihr, das ist auch der Grund, warum kein Gläubiger vom Teufel getötet werden kann. Sondern ich sterbe am Wille Gottes. Der Teufel hat über mich auch vom Tod her keine Macht mehr. Hat keine Macht. Das ist vorbei. Jetzt sagt die Bibel, und alle diejenigen Befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Er hat uns befreit, auch von der Angst vom Tod. Weil jetzt ist der Tod eine Sache zwischen mir und dem Herr Jesus und sonst gar nichts. Aber er gibt den Gläubigen generell Vollmacht über Finsternismächte. Es gibt Parallelstellen, wo er auch die Vollmacht über Finsternismächte allgemein die Gläubigen gibt. Aber hier in unserer Stelle sind es speziell die Apostel. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, dass wir das einfach sehen. Johannes 14, 30. Das ist vielleicht eine der wichtigsten Stellen, die es gibt. Und zwar, da erklärt der Herr Jesus etwas ganz Einfaches. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Der Fürst dieser Welt ist der Teufel und seine Personifizierung ist der Antichrist auf dieser Erde. Jetzt sagt die Bibel, und in mir hat er nichts. Das ist jetzt wichtig für die Enze. Die ganze Finsternismächte. Die Bibel beschreibt ja in der Offenbarung, dass also praktisch Behälter oder dass ein Schlund von der Finsternisbehausung geöffnet wird und ganze Dämonenheere über die Erde kommen. Sie erklärt, dass der falsche Prophet genau diesen Block der falschen Zeichen tut. Das steht in der Offenbarung 13, 13 und 14. Vielleicht lese ich es, dass man das einfach uns vergegenwärtigt. Dass nochmal das mit den Zeichen Wunder einfach klar ist. Dort heißt es, und das ist die Vorbereitung für den Antichristen, es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und im Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Das heißt zu Deutsch, diese Zeichen treten wieder auf, um am Antichristen die Menschen zuzuführen. Aber hier sagt die Bibel was ganz anderes. Sie sagt, wir brauchen keine Leute, die bei Gläubigen die Dämonen austreiben, die sie von okkulte Belastungen lösen, die die Sünde der Vorväter lösen, sondern er sagt was ganz Einfaches. Von Gläubigen in mir hat er nichts. Der Teufel hat in Christus nichts. Jetzt sagt die Bibel, 1. Korinther 1,30, ihr seid in Christus. Ich bin in Christus. Jeder Wiedergeborene ist durch die Wiedergeburt in Christus. Und solange ich in Christus bleibe, auch von meiner Haltung her, also mich reinigen lasse durch Jesu Blut, nicht Abfall, nicht bewusst in grobe Sünde gehe, sondern einfach ganz bewusst lebe. Da können auch Sünde vorkommen, das ist ja normal. Die Bibel sagt, wer sagt, dass er nicht sündigt, der lügt. Aber wer nicht in grobe Sünde lebt und einfach im Geist wandelt, dem Herr Jesus nachfolgt, das sagt die Bibel, der bleibt ja in ihm, in mir hat er nichts. Ich habe im Glauben gesagt, in ihm zu bleiben. In ihm hat der Teufel keine Macht. Wisst ihr, ich brauche nichts austreiben, weil nichts drin ist. In Christus ist einfach vollkommene Sicherheit. Und wenn man dann mit Finsternismächten zu tun hat, die Bibel sagt ja, der Teufel schleicht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. 1. Petrus 5, Vers 7 und 8, das kommt erst gegen später. Aber diese Kämpfe, die sind dann in Epheser 6 von 12 bis 18 beschrieben. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten. Da steht wieder die Bevollmächtigten. Wisst ihr, ich habe mir schon überlegt, ob man nicht in der Bibelübersetzung konsequent dort, wo Vollmacht steht, nur Vollmacht schreiben sollte. Natürlich sind das die Gewaltigen, das sind das die Mächte. Aber eigentlich sind es die Bevollmächtigten. Es geht nur darum, wo die etwas tun dürfen. Gegen die Weltbeherrscher der Finsternis. Also die beherrschen diese Welt. Und zwar die Weltbeherrscher dieser Weltzeit. Dieses Zeitalters. gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen, die oben eben in diesem Lufthimmel, über dem Lufthimmel in dieser unsichtbaren Transzendenz da sind. Gegen die richtet sich unser Kampf. Ist euch aufgefallen? Was steht da nicht? Was in der Bibel nicht steht, ist genauso wichtig. Da steht nicht, unser Kampf richtet sich gegen die Finsternismächte in uns. Steht da nicht. Es wird immer so argumentiert. Wisst ihr, die Leute sind einfach, ich sag's mal so, es sind schon fahrlässig, wie sie mit der Bibel umgeht. Sie sagen, die Finsternismächte in dir. Dann sage ich, Entschuldigung, da steht, ich kämpfe gegen die Finsternismächte im Luftraum und nicht in mir, weil nämlich keine da sind. Wisst ihr, so bringst du Leute in die Psychiatrie, so bringst du Leute in Wahnsinn, so bringst du Leute zum Abfall vom Glauben durch diese Lehren. Ich hatte Leute, wir haben hier in der Gemeinde, vor der Exorzistengemeinde, 4 Leute gehabt. Ich kann Ihnen nur sagen, totale Katastrophe. Du kriegst die Leute kaum mehr normal. Ist ein Riesenproblem. Es gibt Leute, die werden wieder stabil. Aber in der Regel sind diese Leute für ihr Leben geschädigt. Ich halte heute diese Praxis, wo man die Leute sagt, wir müssen dir Dämonen austreiben, wir müssen die Sünde der Vorväter von dir wegtun, dich lösen, binden und lösen. Ich halte heute diese Praktiken für gefährlicher sogar wie das, was die Pfingstbewegung macht, wobei die das ja auch macht. Aber es ist so, ich habe gesehen, dass die Leute, die hier drin stecken, noch stärker geschädigt werden als die, die von der Charismatik oder Pfingstbewegung geschädigt werden. Das ist noch schlimmer. Wisst ihr, aber nochmal, versteht jetzt, um was mir ankommt. Wenn wir Bibelstunde machen, ich mache das ja nicht zur Unterhaltung. Das geht ja um was anderes. Das geht darum, dass wir lernen, wie man mit dem umgeht. Wenn ihr jetzt den Text lest, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, die Bevollmächtigten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis in den himmlischen Regionen. Jetzt sagt die Bibel, du kämpfst jetzt geistlich, weil du in Christus bist, du gehörst zur anderen Welt, gegen Mächte, die im Luftraum sind, aber nicht gegen Finsternismächte in dir. Du kämpfst gegen dein Fleisch, das sind aber keine Finsternismächte. Das ist einfach der Rest von der alten Natur, das ist was ganz anderes. Und du kannst nicht sagen, wenn du zum Beispiel jetzt eine Schwäche hast, wo du gern sündigst oder fälschst, das kannst du nicht sagen, das sind die Finsternismächte, die mich da reizen, sondern das ist dein Fleisch. Und dein Fleisch ist mit Christus gekreuzigt. Auch da die Bibel ganz klarer Weg und sagt, du musst annehmen, dass du mit Christus gekreuzigt bist. Du musst dich reinigen lassen durch Jesu Blut. Ich habe das die Woche wieder ausprobiert. Mein Problem ist das, dass bei mir sich die Sünde 99% im Schädel abspielt. Ich hatte was, wo plötzlich habe ich gemerkt, jetzt kommt Versuchung. Und jetzt was machst du? Da bin ich einfach hingegangen, wie ich es eigentlich immer machen sollte, aber oft nicht mache. Ich bin einfach hingegangen, habe gebetet, Herr, ich danke dir, dass ich mit dir gekreuzigt bin. Sofort war es aus. Die Versuchung ist sofort gebrochen worden. Weil die Bibel stimmt. Sobald du dich darauf berufst, dass du mit Christus gekreuzigt bist, in so einer Versuchung, bricht die Macht der Sünde. Gegen das musst du in dir kämpfen. Aber nicht gegen Finsternismächte. Versteht ihr? Wir können nicht hingehen und über die Schrift hinausgehen und sagen, wir kämpfen jetzt mit der Waffenrüstung des Gläubigen gegen die Finsternismächte, die in uns sind. Weil da sind keine drin. Hat einmal jemand was ganz Schlimmes gesagt. Der hat gesagt, es gibt genügend Kreise, die predigen den Gläubigen zuerst die Finsternismächte ins Herz rein und dann treiben sie die, die sie ihnen reingepredigt haben, die es gar nicht gibt, die treiben sie dann wieder aus. Das ist eine Katastrophe. Wir dürfen nicht übers Geschriebene rausgehen. Die Bibel lehrt nicht, dass in uns Finsternismächte sind. Fertig. Sondern sie lehrt, wenn ich in Christus bin, hat die Finsternis keinen Zugriff auf mich. Sie sagt, wenn wir im Lichte wandeln, haben wir Gemeinschaft, dann hat der Teufel keine Macht. Und sie lehrt, jetzt musst du gegen die Finsternismächte kämpfen, die im Luftraum sind, die dich vielleicht auch in Gedanken angreifen, die dich von außen angreifen. Da habe ich immer einen Kampf von mir, der ich zu einer anderen Welt gehöre, Waffenrüstung habe, völlig geschützt bin, gegen Mächte, die draußen sind, nicht drinnen. Das ist ganz wichtig. Warum betone ich das so? Weil unser Text sagt, dass ihr Dämonen auswerfen, hinauswerfen sollt, austreiben. Aber nicht bei Gläubigen. Wisst ihr, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Ich lese jetzt vielleicht die 1. Petrus 5, 8 Stelle doch vorab. Das ist ja hier Punkt 29, dass das nochmal klar ist. Ziehen wir dir mal vor. Seid nüchtern und wacht. Also geht es darum, nüchtern zu sein. Nüchtern zu sein und wacher heißt, sich ganz genau an den Bibeltext zu halten. Keine Spekulationen zulassen, keine falsche Lehre, nichts, was die Bibel nicht lehrt, anzunehmen. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wo ist der? Der ist nicht in uns und der geht umher. Der ist um uns rum. Wisst ihr? Die Finsternismächte kommen aus der Transzendenz. Die greifen mich zum Beispiel in Gedanken an. Wisst ihr? Die greifen mich an von außen, aber nicht von innen. Er schlägt um uns rum wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wieso sagt die Bibel, wen er verschlingen kann? Weil er den, der in Christus ist, gar nicht verschlingen kann. Sondern nur, wenn der Gläubige aus der Stellung rausfällt oder durch freiwillige Zustimmung zu diesen falschen Lehren am Teufel die Möglichkeit gibt, ihn anzugreifen, dann kriegt er Probleme. Dem widersteht fest im Glauben. Und dann sagt er was Interessantes. In dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Er sagt praktisch, jeder Gläubige auf der ganzen Welt hat die Angriffe vom Teufel. Aber die sind von außen. Und er sagt, wir müssen denen im Glauben widerstehen. Wisst ihr, da kommt eigentlich der Teufel dann raffiniert, zum Beispiel, und bringt die Leute so weit, dass sie glauben, sie haben sich hier vor der Finsternis was gefangen. So war ich auch. Und dann passiert Folgendes. Dann gehen sie in die Seelsorge, dann bekennen sie alles aus. Der betet mit ihnen, gebietet oder sonst was. Und dann lässt der Teufel eine Zeit in Ruhe. Und nach einer Zeit bringt er den gleichen Bluff, wieder gelogen. Er ist ja ein Lügner. Johannes 8, 44, der Lügner von Anfang an. Lügt er wieder mit diesen falschen Lehren. Dann glaubst du wieder, du hast irgendeine Finsternis in dir. Dann gehst du wieder in die Seelsorge und wieder in die Seelsorge und wieder in die Seelsorge. Und ohne, dass du es merkst, kriegst du plötzlich eine Bindung zu diesem Mann, zu diesem Bruder. Und das sind dann die vollmächtigen Brüder. Steht ihr? Kennt die Bibel nicht. Das Erste, was man belehren müsste, wäre diese Brüder zu belehren, dass sie diesen Unsinn lassen. Dass sie aufhören, sowas zu tun. Hier sagt die Bibel klipp und klar, das haben alle Gläubiger. Und jetzt sagt er nicht, geh zum vollmächtigen Bruder, der bindet und löst dich von den Finsternismächten. Da steht glasklar, dem widersteht fest im Glauben. Er sagt, wir müssen dem Glauben widerstehen, denn die Finsternismächte, die von außen auf uns einströmen, aber in uns selber sind keine. Möchte ich nochmal betonen. Wisst ihr, Johannes 8, 44 ist ganz wichtig, der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Er lügt. Ich habe lange Zeit auch immer geglaubt, das ist der Okkultismus, es sind seine Angriffe auf mich. Bis mir mal klar wurde, da war ich völlig schockiert. Im Prinzip sagt die Bibel, bevor sie sagt, dass er ein Mörder ist, sagt sie, er ist ein Lügner. Er ist der Vater der Lüge. Das heißt, er lügt mich und dich an. Und wir haben nur eine einzige Möglichkeit. Der Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Wahrheit. Johannes 17, 17b, dein Wort ist die Wahrheit. Und Johannes 15, der Heilige Geist, ist der Geist der Wahrheit. Also die Wahrheit ist der Herr Jesus, sein Wort und der Heilige Geist. Wenn der Jesus durch den Heiligen Geist das Wort Gottes lebendig macht, dann hast du die Wahrheit. Jetzt kommen wir zu 1. Korinther 4, 6, nicht über das Geschriebene hinauszugehen. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Das heißt, wir dürfen nichts annehmen, was die Bibel nicht glasklar lehrt. Wenn die Bibel nicht lehrt, dass die Finsternismächte in den Gläubigen sind, wenn die Bibel nicht lehrt, dass man Gläubige, also bei ihnen binden und lösen muss, wenn die Bibel nicht lehrt, dass die Gläubigen Sünde der Vorväter haben, wenn die Bibel nicht lehrt, dass man bei Gläubigen Dämonen austreiben muss, dann dürfen wir es nicht tun. Dann ist das kein Thema. Wieso? Das sind mystische Wahnvorstellungen von falschen Lehrern. Man wagt es kaum zu glauben. Aber das ist ein Drama. Und der Heilige Geist, Johannes 15, 26, ist der Geist der Wahrheit. Wenn der Heilige Geist wirkt, wird er nie solche Lehre bringen. Es ist nie der Heilige Geist, der hier wirkt. Das ist immer die falsche Lehre der Menschen. Jetzt gibt es natürlich Besonderheiten. Jetzt können wir sagen, warum schreibt die Bibel dann das nicht mehr? Zum Beispiel, dass wir Dämonen auswerfen sollen und solche Dinge in den Lehrbriefen. Der Jesus hat etwas erklärt und das war für mich ein ganz zentraler Punkt, wenn ich jetzt mit Finsternismächten zu tun habe. Und du hast im Laufe der Zeit immer mit Finsternismächten zu tun. Das muss mal klar sein. Er hat alle Finsternismächte besiegt. Er ist der Herr über jede Finsternismacht. Ich gehe immer zu ihm und bitte ihn, so wie es in 1. Johannes 3, Vers 8 geschrieben steht, ich bin gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören, sagt die Bibel über den Herr Jesus. Er ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Dann gehe ich zu meinem Jesus, bitte ihn, die Werke des Teufels zu zerstören. 1. Johannes 3, 8. Wir kommen nachher drauf. Er zerstört die Werke der Finsternis, nicht ich. Und jetzt sagt die Bibel, es gibt eine Besonderheit, Markus 9, 29. Er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Da ist dann ein Kind, das hier besessen war. Ich habe es ja schon mal erzählt. Ich habe in meinem ganzen Leben, wo ich gläubig bin, sonst 45 Jahre, hatte ich genau einen einzigen Fall von Besessenheit. Ich hatte Leute, die unter Finsternis waren, die sicher okkult belastet waren, Unbekehrte hatte ich massig. Triffst du ja immer wieder Leute, wo sowas haben. Aber ich hatte nur einen einzigen Fall von klassischer Besessenheit. Und diese Besessenheit, das war ein Kind, das ist auch interessant. Hier ist ein Kind und es war ein Kind. Und ich möchte es nochmal beschreiben. Das Kind war so, wenn du das Gesicht gesehen hast, hast du durch die Augen hast du gesehen, dass hinter diesem Kind eine zweite Person ist. Es hat ausgesehen wie eine Raubkatze. Du hast das gesehen. Ich bin so erschrocken, ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe es ja schon mal erzählt. Ich habe dann zu meinem Jesus geschrieben, was mache ich mit dem? Wisst ihr, von meiner alten Prägung hätte ich jetzt dem Teufel geboten zu gehen. Wisst ihr, was da passiert wäre? Nichts. Das ist mein ganz einfacher Grund. Plötzlich macht mir der Jesus klar, was ich tun muss. Das Kind ist ja minderjährig. Die Bibel sagt dazu Nepios. Nicht selber verantwortlich, sondern die Eltern. Wenn mich zu der Mutter rumdreht, die das Kind in die Seelsorge gebracht hat, habe ihr bloß eine Frage gestellt. Das hat mir der Herr klar gemacht. Frage sie. Ich habe sie dann gefragt. Sind Sie bereit, dem Herrn zu dienen? Wisst ihr, was die Frau sagt? Über das Gesicht ging ein teuflisches Grinsen, ein wirklich teuflisches Grinsen. Dann hat sie das Kind an der Hand gepackt und sagt, ich überlege es mir. Und hat das Kind genommen und ist rausgegangen. Und damit blieb sie unter der Finsternismacht, unter diesen Dämonen. Aber nicht bei Gläubigen, versteht ihr? Nicht bei Gläubigen. Und bei so einer Art zum Beispiel kann es einmal wichtig sein, bei ihrer Besonderheit, dass man fastet und betet. Aber nur, wenn hier Besonderheiten sind, wo du zum Beispiel der Jesus bittest, dass er die Märke der Finsternis zerstört, es passiert nichts, wenn du so jemand hast. Dann kannst du mal fasten und beten, aber sonst nicht, sonst brauchen wir das nicht. Und es gibt in der Apostelgeschichte nur einen einzigen Fall, wo Paulus einen Dämon ausgetrieben hat. Apostelgeschichte 16:16-18. Interessant ist, dass der Mann, der hier einen Wahrsagegeist austreibt, dass der in die Lehrbriefe zu seiner Gläubigen nicht sagt, sie solle das tun. Hat er das vergessen? Man muss einfach nüchtern sachlich sein. Was lehren die Apostel? Apostelgeschichte 2:42. Sie blieben in der Lehre der Apostel. 2. Petrus 3:2. Der Jesus hat die Apostel genau gesagt, was sie lehren sollen. Sie lehren es nicht. Paulus macht es hier in einer besonderen Situation. Vers 16. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatten. Da steht im Griechischen Pneuma Pythonos, ein Pythonsgeist. Jetzt muss man natürlich wissen, wer war die Pythia? Die Pythia war keine einzelne Frau, sondern das war der Titel der Priesterin des Orakels von Delphi. Wenn ihr je Herodot gelesen habt, der große Geschichtsschreiber der Griechen, der gesamte griechisch-türkische, also alles was hier Kleinasien ist, alles wo die Türkei heute ist, aber es war ja damals alles unter dem Einfluss vom Griechentum, die waren so okkult, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und die haben praktisch nichts getan, ohne das Orakel von Delphi ihnen Weissagung gegeben hat. Und die haben dann ungeheure Reichtümer nach Delphi geschafft. Und die Pythia, das war immer der Titel, das ist also der Name. Und diese Frauen, diese Pythias, sage ich jetzt mal, die saßen über einer Felsspalte, wo Dämpfe rauskamen. Und durch diese Dämpfe sind die in Trance gefallen und dann haben sie geweissagt. Und das war ein Wahrsagegeist, ein Dämon. Und diesen Wahrsagegeist hatte diese Magd in Delphi. Vielleicht war sie sogar einmal eine Gehilfin von der Pythia oder sie war sogar hier beteiligt in Delphi. Oder die hatte ja auch, wenn ich es richtig weiß, jetzt nagel mich nicht fest, aber ich glaube sogar hier in der Apostelgeschichte, in dem Umfeld, der Apostel war in Düdyma, war glaube ich sogar selber auch eine Filiale vom Orakel von Delphi. Ich denke, es war Düdyma. Ich müsste daheim nachgucken. Auf jeden Fall, die hatten Wahrsagegeist. Und ihren Herren durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Diese folgte Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Jetzt gibt es im Griechischen Besonderheit. Da steht kein Artikel. Also da steht praktisch, die uns einen Weg des Heils verkündigen. Also die hat zwar gesagt, der Weg des Heils, aber die hat es schon durch die Formulierung eingeschrieben. Das heißt, die hat was gesagt und trotzdem war es eine Halbwahrheit. Und jetzt pass mal auf, jetzt ist der Paulus hingegangen, nachdem die gekommen ist, der hat ja eine Geistunterscheidung gehabt, der hat ja gewusst, das ist ein Geist von der Finsternis, das ist ein Pythonsgeist, hat er jetzt den Dämon ausgetrieben. Und dies tat sie viele Tage lang, viele Tage. Paulus aber wurde unwillig. Langsam ging es ihm auf den Nerv. Wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von dir auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Und dann sind die Leute böse, als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war. Da ging es also um Geld. Wisst ihr, Paulus hat ganz lang gewartet, bis er überhaupt gegen den Geist vorging. Er hat es genau einmal getan, dass er so einen Geist austreibt. Und er war ein Apostel. Wir sind keine Apostel. Und er weist für die Nicht-Apostel nicht an, dass sie selber tun sollen. Das möchte ich betonen. Weil immer wieder die Stelle hier gebracht wird, wenn es um das geht. Matthäus 12, 28, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man hier beachten muss. Da sagt die Bibel: Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist das Reich Gottes ja zu euch gekommen. Die Bibel sagt, das Reich Gottes ist jetzt inwendig in uns. Er treibt die Dämonen aus, nicht wir. Ich kann zu meinem Jesus gehen und sagen: Herr, hier ist Finsternis, mach, treibe die Dämonen aus. Ich kann ihn bitten, ich kann dann auch, wenn es ein extremer Fall ist, zum Beispiel bei einem Kind, wo man nichts machen kann, dass man einfach fastet und betet. Das alles ist möglich, aber letztendlich ist er es, der alles tut, auch noch draußen. Und bei uns, für uns Gläubige, ist es ganz einfach, Galater 5, 16. Sie sagt hier die Schrift: Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Dann erklärt er, wie das Fleisch gegen den Geist gelüstet. Also die Bibel sagt, wenn du im Geist, und ich muss zuerst sagen, wenn du wieder geboren bist, bist du nicht mehr unter der Finsternis mehr. Wenn du dann im Geist wandelst, hat der Teufel gar keine Macht über dich, auch dass er nicht deine Sündennatur erstacheln darf, er hat überhaupt keine Macht über dich. Wenn du im Geist wandelst, wirst du auch die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wenn du dich für mit Christus gekreuzigt hältst, im Geist wandelst, dich reinigen lässt, da wird gar nichts passieren. Und die Bibel erklärt das ja nochmal, 1. Johannes 1, 7 bis 9. Ich denke, das ist für uns wichtig. Wie kann ich mich vor jeder Finsternismacht letztendlich fernhalten? Wie kann ich machen, dass keine Finsternismacht bei mir wirkt? Man muss, um das zu begreifen, nicht bloß 1. Johannes 1, 7 bis 9 lesen, sondern eigentlich schon früher. Ich beginne mal früher, ab Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, nämlich der Herr Jesus, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater, mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dann erklärt er Vers 5. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Das hat der Herr Jesus, der Apostel, beigebracht. Dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis. Das ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wer im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wisst ihr, das ist ganz einfach. Wenn ich mit dem Herr Jesus lebe, im Licht wandle, mich reinigen lasse durch sein Blut, dann hat die Finsternis macht keinen Zugriff. Die hat keinen Zugriff. Erst wenn ich praktisch in der Finsternis wandle, beginnt zu sündigen, massiv, da ist nicht gemeint, dass man mal eine Sünde begeht, sondern wieder bewusst in die Sünde zurückgeht, dann liefere ich mich die Finsternismächte aus. Wenn ich das aber nicht tue, passiert gar nichts. Sondern ich bin dann im Licht. Und die Bibel sagt klipp und klar, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der Vater hat mit der Finsternis nichts zu tun. Die Bibel sagt an einer Stelle, dass Gott so rein ist, dass er nicht einmal Finsternis angucken kann. Das ist auch der Grund, warum die Himmel vernichtet werden müssen, nach der Wiederkunft Jesu, weil im Teil vom Himmel hat der Teufel Zutritt und damit ist er unrein. Also muss er vernichtet werden. Darum kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde. Gott hat gar keine Finsternis. In ihm ist keinerlei Finsternis. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hier sagt die Bibel ganz klar, wenn wir im Lichte wandeln, dass wir im Lichte sind, hat die Finsternis keine Macht auf uns. Also wir müssen nur im Geist wandeln. Und das bedeutet gleichzeitig im Licht wandeln. mit ihm ganz normal leben, jede bewusste Sünde ihm bekennen, die Vergebung durch Jesu Blut in Anspruch nehmen, alles, was nicht geschrieben steht, ablehnen. Wir halten uns dafür, dass wir mit Christus gekreuzigt sind. Wir sind uns vollkommen bewusst, die Finsternis ist nicht in uns. Die Finsternis hat keine Macht über uns, wenn wir uns normal benehmen, wenn uns die Finsternis angreift. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu Epheser 6. Wenn sie uns angreift, dann sagt die Bibel, dann müssen wir was ganz Einfaches tun. Wir haben hier letztendlich zuerst einmal ein Gürtel der Wahrheit. Das ist im Kampf gegen die Finsternis ein ganz zentraler Punkt. Der Gürtel der Wahrheit ist Ehrlichkeit. Ehrlichkeit Gott gegenüber, Ehrlichkeit mir selber gegenüber. Er sagt, da musst du umgürtet sein. Dann hast du den Brustpanzer der Gerechtigkeit, du bist ein Gotteskind, du bist gereinigt durch Jesu Blut. An die Füße gestiefelt mit Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Du bekennst dich ganz klar zum Herr Jesus. Und jetzt sagt er, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Vor allem aber ergreift. Das heißt, ich muss es tun. Ich muss es ergreifen. Den Schild des Glaubens. Da steht Tyrion. Türe. Ähnlicher Klang. Das heißt, das ist ein Schild, der den ganzen Körper deckt. Das ist kein so Rundschildchen, wie es oft in deinem Ding ist. Die hatten Schilde, das sind so rechteckige Schilde gewesen, die haben den ganzen Körper gedeckt. Da haben sie auch, ich weiß nicht, ob ihr euch auskennt in der Antike, die Römer hatten ja eine furchtbare Waffe, die Schildkröte. Da haben sie mit diesen Schilden, haben sie einen Panzer, einen lebendigen Panzer gebildet. Die haben die Schilde links gehalten, die, wo in der Mitte gelaufen sind, haben es ober gehalten und dann war die unangreifbar, da konntest du Pfeile drauf schießen, wie du willst. Bloß Leute wie der Flavius Josephus, die damalige Kämpfer der Juden, die haben sie dran gekriegt, die haben einfach kochendes Öl drüber gegossen über diese Panzer und haben sie fallen lassen. Aber die hatten Schilde, die den ganzen Körper decken. Und jetzt sagt er, den musst du ergreifen, das Schild des Glaubens. Du musst im Glauben einfach hingehen und wenn der Teufel dich ergreift, ich zeige gleich, wo er mich hauptsächlich ergreift, klipp und klar sagen, im Glauben, die Finsternis hat keine Macht an mich, ich bin vollständig erlöst, ich bin vollständig gereinigt durch Jesu Blut. Er hat die Werke des Teufels auch bei mir zerstört. Ich habe mit dem nichts zu tun. Im Zweifel zu mir Jesus zu gehen und sage, Herr, wo irgendwas ist, wo ich hier nicht aufpasst habe, reinig mich in dein Blut auf jeden Fall. Bei ihm ist vollkommene Sicherheit, da passiert gar nichts. Er sagt dann, Helm des Heils, das ist letztendlich auch das, dass ich im Glauben gewiss bin, dass er, also vom Verstand her, dass ich das Heil habe, Schwert des Geistes, Wort Gottes. Ich gehe vom Wort Gottes aus und mit diesem Schild des Glaubens gehe ich vorwärts. Jetzt kommt der Punkt, wo uns der Teufel hauptsächlich ergreift. Und da macht er die Gläubige systematisch kaputt. Das ist auch, sage ich ganz ehrlich, mein Hauptergriffspunkt, wo ich manchmal auch Fehler mache, die eigentlich kindisch sind, aber mach sie halt. 2. Korinther 10, 4. Denn die Waffen unseres Kampfes gegen die Finsternis sind nicht fleischlich, also nicht menschlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Ja, wo sind die Festungen? Dass wir Vernunftschlüsse zerstören. Also Dinge, wo der Teufel in unserem Hirn einen Vernunftschluss, eine Festung baut, durch Gedanken. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, nämlich das, was gegen die Erkenntnis ist, gegen das Wort Gottes, gegen das, was die Bibel sagt, und jeden Gedanke gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Da geht es um Gedanken. Und dann sagt er, auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Das heißt, unser Kampf geht eigentlich darum, das muss man ganz nüchtern sachlich feststellen. Ich kämpfe gegen die Finsternismacht, die Macht der Lüge ist, durch die Wahrheit, durch das Wort Gottes. Ich kämpfe als Gotteskind, das nicht mehr zu dem Bereich der Finsternismacht gehört, sondern zum Reich des Sohnes seiner Liebe. Ich bin in Christus und in mir, sagt der Jesus, hat der Teufel nichts. Das heißt, der Teufel hat keine Macht an mir. Außer ich räume es ihm freiwillig ein, da bin ich selber schuld. Aber normal ist das ja nicht. Und dann sagt die Bibel, jetzt musst du praktisch mit der Waffenrüstung des Gläubigen im Glauben, mit dem Schwert des Geistes, das, was die Bibel nämlich sagt, im Glauben einfach annehmen. Jetzt musst du die Gedanken, die dir der Teufel einredet, die musst du zerstören. Wisst ihr, wie man das macht? Ich habe es lange nicht begriffen. Bis mir einmal klar war, Lüge, was hat die Eva getan? Sie hat was ganz Einfaches getan. Sie hat dem Teufel zugehört. Dann hat sie bei ihrer Halbwahrheit dem Teufel zugestimmt. nachdem er gesehen hat, dass er Halbwahrheit annimmt, sollte Gott gesagt haben, ist er gekommen, hat sie auch gelogen und hat gesagt, Gott hat nicht gesagt. Das ist ein Trick. Der sagt, das sollte Gott gesagt haben. Er streut einfach der Zweifel. Wenn sie da bereit ist, darauf einzugehen, sagt er, hat es ja gar nicht gesagt. Und dann hat Eva das ihrem Kopf als Gedankenfestung angenommen und dann ist der Sündenfall passiert, indem sie dann Adam so weit gekriegt hat, dass er das Gleiche macht. Wisst ihr aber, das Problem ist ganz einfach. Der Teufel greift unsere Gedanken an. Das erklärt die Bibel Epheser 2 in den ersten drei Verse. Dass er das bei Menschen generell macht. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen er einst gelebt hat, nach dem Lauf, da steht praktisch, das ist jetzt wieder eine ganz schwierige Bibelstelle, dem Äon des Kosmos, also dieser ganze Weltzeit, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Der Teufel wirkt in den Ungläubigen, aber nicht in den Gläubigen. Er wirkt in den Ungläubigen. Unter ihnen führten auch alle ein schon zu wandeln. Und jetzt erklärt er, wie er das macht, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten. Das heißt, der Teufel schießt dem Ungläubigen Gedanken rein. Und dadurch kann er bis in sein Herz rein. Bei mir kann er nicht rein, weil mein Herz mit dem Heiligen Geist versiegelt ist. Das heißt, er kann den Gedanken nur in meinen Kopf reinschießen. Und jetzt versucht er, weil er in mein Herz nicht reinkommt. Wisst ihr, da steht Gedankenfestungen. Er kommt nicht in mein Herz rein. Also versucht er in meinem Hirn, mich so weit zu kriegen, dass ich ihm zuhöre und ihm zustimme. Sobald ich anfange, ihm nicht mehr zuzuhören, sondern das als Lüge deklariere, hört es auf. Wieso der Teufel geht zum Beispiel bei mir hin? Ich fände das so verrückt. Aber es ist einfach so. Ich bin eine relativ ehrliche Haut. Das heißt, wenn ich was erkenne, dann versuche ich das in Ordnung zu bringen. Das ist manchmal auch bei mir übertrieben sogar. Aber plötzlich, jetzt nehmen wir mal an, ich mache was 10 Jahre. Nie hat der Heilige Geist oder der Herr Jesus beim Bibelleser gesagt, das ist nicht in Ordnung. Ich war immer der Meinung, das ist in Ordnung. Und jetzt mit einem Schlag, vor einer Sekunde auf die andere, verklagt mich der Teufel und sagt, das ist Sünde. Schießt dir ein Gedanke in den Kopf frei. In der Regel, wenn das bei einem Gläubigen passiert, kriegt er schlechtes Gewissen. Dann fängt er Pressatmung. Wenn er jetzt das wirklich akzeptiert und glaubt, das ist Sünde und darauf eingeht und dann anfängt zu suchen und weitergeht, dann gibt er am Teufel eine Zustimmung. Dann geschieht 2. Korinther 10, 4, dann macht er ihn kaputt. Was muss ich jetzt machen? Wisst ihr, was ich mache heute? Wenn sowas kommt, dann sagt mir mein gesunder Menschenverstand, 10 Jahre lässt sich der Jesus Bibel lesen und sagt nie etwas, dann kann es nicht echt sein. Das Nächste, ich kriege plötzlich ein schlechtes Gewissen, mir druckt die Luft ab, ich kriege Pressatmung, ich kenne sowas nicht normal. Kann nicht Gott sein. Weil der Heilige Geist ist eine Taube, der wirkt sowieso sanft. Die Bibel sagt, die Dämonen sind Geier, die sich auf die Opfer stürzen. Also stürzt sich hier ein Geier auf mich, dann gehe ich einfach hin und sage, Herr Jesus, es ist Erfechtung. Und jetzt kommt das Niederreißen. Jetzt beachte ich das einfach nicht mehr. Ich beachte es nicht mehr. Ich gehe auf den Gedanken nicht mehr ein. Da kann Gewissen noch so schlecht sein, interessiert mich nicht. Dann sage ich zu meinem Gewissen, du bist jetzt gerade reingelegt, Entschuldigung, hast nichts zu sagen. Wisst ihr, ich gehe jetzt nach einem biblischen Befund. Es gibt auch keine Bibelstelle, die sagt, das ist Sünde, was ich gemacht habe. Das ist einfach ein Angriff vom Teufel. Dann muss ich das niederreißen durch die Waffenrüstung, indem ich durchs Wort Gottes praktisch vorgehe und dann das Schild des Glaubens nehme und diesen Angriff einfach zurückpeitsche. Was natürlich die Bibel wieder sagt, was ich tun muss, wenn ich mit der Finsternismacht zu tun habe, die ja um mich rum ist. Wisst ihr, ich kann die ja nicht verhindern. Wisst ihr, die Welt wird ja immer verrückter und immer extremer. Ich kann sie nicht verhindern. Sie sagt in 2. Korinther 6, 14, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Und dann erklärt sie im weiteren Text, du musst dich vor dem allem absondern. Ich muss halt dort, wo ich ganz klar Finsternis, teuflische Dinge sehe, muss ich weg. Nicht, dass ich mich beschmutze. Aber nochmal, da haben wir uns richtig versteht. Aber es kann nicht rein in mich. Ich bin ein Gotteskind. Der Teufel kann nicht rein in mich. In Christus hat er keinen Zugriff. In mir ist Christus, er hat keinen Zugriff. aber kann mich in Gedanken so weit bringen, dass ich mich ihm ausliefere, im Sinne von, dass ich ihn gewähren lasse, dass er mich ergreift. Und dann bin ich geplagt. Und dann kann ein Gläubiger Tag und Nacht sich bloß noch um bestimmte Dinge drehen, wobei es gar nicht nötig ist. Und in Epheser 5,8 sagt er nochmal, ihr wart einst Finsternis, als wir am Teufel gehört haben. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Ich bin jetzt Licht, in mir ist Licht, kein Finsternis. Teufel hat keinen Zugriff. Jetzt sagt er, jetzt müsst ihr noch wandeln als Kinder des Lichts. Jetzt müsst ihr euch auch so benehmen. Aber der Teufel selber hat keine Macht. Und in 11 sagt er, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf und erklärt dann, dass das von den Leuten heimlich gemacht wird. Wisst ihr, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich darf dann letztendlich auch Epheser 6,10 einfach akzeptiere. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und sei Kraft ist in mir durch der Heilige Geist, ich habe sein Wort. Wenn ich jetzt hingehe, als Gotteskind, das zur Lichtwelt gehört, Teufel kann nicht in mich rein. Das ist einfach ein Fakt, er kann nicht in mich rein. Er kann mir Gedanken schicken, wenn ich die praktisch annehme, mich verführen lasse, dann kommt eine Verbindung zustande und über diesen Kanal kann er mich quälen. Sobald ich Buße tue und das aufhöre und ihm nicht mehr zuhöre und das ignoriere, prallt es ab. Ich muss nur im Glauben hingehen und sagen, halt, Erfechtung, dann prallt es ab, dann verschwindet es. Und hier dazu habe ich laut Epheser 6,10 die Macht und die Kraft. Das heißt, ich bin hier völlig geschützt. Und da gehört Lukas 21,36 zu, wo es heißt, wachet und betet, dass ihr diesem allem entfliehen könnt. Das ist natürlich auf den Antichristen bezogen, aber wir haben den antichristlichen Geist. Das heißt, ich bin hier völlig in Sicherheit und die Hauptwaffe ist 1. Timotheus 2,1, wo die Bibel sagt, notfalls kann man auch andere sagen, ich habe Erfechtung, bete für mich, hier an dem Punkt. So meine ich nun, dass man vor allen Dingen bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung darbringen für alle Menschen. Das heißt, wir sollen beten, bitten. Ich sage, Herr Jesus, du bist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Jetzt sehe ich einen Menschen, wo hier ein Gläubiger, der letztendlich Erfechtung hat und angegriffen wird, dann bitte ich der Jesus, dass er bei dem Gläubigen die Werke des Teufels zerstört. Können wir beten, ist kein Problem. Wisst ihr, aber ich selber gucke dafür, dass ich im Lichte wandle, dann hat die Finsternis keine Macht an mich. Ich kontrolliere meine Gedanken, sobald sowas kommt, reiße ich das Schild des Glaubens hoch, ziehe das Schwert des Geistes und greife es an. Ich nehme es nicht an, da kann man nicht kaputt machen. Und die Gläubigen, die sich hier verrückt machen lassen, die machen sich verrückt und ihre Umwelt. Das ist gar keine Frage. Die machen dann alle verrückt. Und du musst den Leuten beibringen, wie sie diese Gedanken hinwegtun. Und das alles ist ein Vorgang, der an und für sich bei mir innerlich abspielt. Jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt. 1. Johannes 2,11. Wer seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, welche die Finsternis seine Augen verblendet hat. Da sagt die Bibel klipp und klar, du als Gläubiger darfst keinen Hass haben. Du musst als Gläubiger gereinigt sein durch Jesu Blut. Sonst stellst du wieder Verbindung zum Teufel her. Das ist furchtbar. Man muss einfach sehen, Gott vergibt mir alles, muss ich auch alles vergeben. Und 1. Johannes 3,8, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Und da gehört dazu 1. Korinther 4,6, nicht über das Geschriebene hinauszugehen. Wieso jetzt nochmal, da haben wir uns richtig versteht. Unser Text. Der Jesus gibt die Apostel Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Die Bibel sagt, die Gläubigen haben keine Dämonen. Also kann ich bei Gläubigen keine Dämonen austreiben, als lasse ich hier die Finger davon. Dann Sünde der Vorväter. Da steht im 2. Mose 20, die Sünde der Vorväter geht bis ins 3. und 4. Glied bei denen, die den Herrn hassen. Das ist ein Fluch. Galater 3,13 sagt, dass der Jesus jeden Fluch am Kreuz von Golgatha ausgelöscht hat. Ich habe keinen Fluch mehr. Ich habe keine Sünde der Vorväter. Also kann man mich nicht von Sünde der Vorväter lösen. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Es hört sich gewaltiger binden und lösen. In Wirklichkeit sagt doch der Herr Jesus einmal zu den Pharisäern, ihr bindet den Leuten schwere Lasten auf. Wenn du jetzt Flavius Josephus liest, der jüdische Krieg, da steht was ganz Einfaches. Da schreibt Flavius Josephus, das war ein Pharisäer,
der kurz nach der Zeit Jesu gelebt hat, der das gleiche gelehrt wie die Pharisäer zur Zeit Jesu, der sagt, binden und lösen, diese Formulierung, ist die Vollmacht der Pharisäer gewesen, etwas zu binden, das heißt anzuordnen, oder zu lösen, aufzulösen, das heißt freizugeben. Das war die Vollmacht der Pharisäer, Dinge anzuordnen oder sie wieder aufzuheben, Leute aus der Synagoge auszuschließen oder wieder sie aufzunehmen. Das hat mit Okkultismus gar nichts zu tun. Und darum kommt es auch nicht der Bibel im Zusammenhang mit Okkultismus. Wisst ihr, was der Jesus dann, der Teufel bindet, das ist was ganz anderes. Aber das, wo es auf die Menschen bezogen ist, da ist das eine ganz normale Praxis, die zur Vollmacht der Verantwortlichen gehört. Das heißt, ich brauche nicht binden, lösen, ich brauche keine Dämonen austreiben. Wisst ihr, okkulte Belastungen bei Gläubigen? Nein. Das ist was ganz anderes, wenn jetzt ein Gläubiger okkulte Sünde begeht, der geht zum Wahrsager, da muss er Buße tun. Solange er nicht abfällt, kommt der Teufel nicht in ihn rein. Das ist eine Sünde, wo der Herr ihm widersteht und wo er Gericht kriegt. Er muss Buße tun, sich reinigen lassen durch Jesu Blut, dann ist er wieder in Sicherheit. Aber nochmals, ich bin völlig in Sicherheit, weil der Jesus in meinem Herzen wohnt. Finsternis macht, hat keine Macht an mir. Aus dem Grund schreiben die Apostel vor allen diesen Dingen nichts. Wisst ihr, das ist jetzt ganz wichtig. Ich kann nicht hingehen und sagen, ja, die Apostel haben es nicht geschrieben. Aber der Jesus sagt hier, werft Dämonen aus. Selbst Leute wie Corrie ten Boom haben gesagt, der Herr hat uns den Auftrag gegeben, Dämonen auszutreiben. Ich sage, Entschuldigung, Bibel falsch verstanden. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Wisst ihr, wir müssen einfach, wenn wir im Lichte wandeln und die Waffenrüstung haben, die Waffenrüstung hat zwei entscheidende Waffen, das Schild passiv und Schwert aktiv. Schwert ist die Bibel, Schwert des Geistes. Ich muss von der Bibel ausgehen, sagen, es steht nicht geschrieben, dann nehme ich das Schild des Glaubens und wehre der Teufel ab. Und so, die Finsternis macht an mir keine Macht. Apostelgeschichte 2,42, sie blieben in der Lehre der Apostel. 2. Petrus 3,2, alles was der Jesus getan hat. Der Teufel schlägt umher wie ein brüllender Löwe. 1. Petrus 5,8, dem widersteht fest im Glauben. Wisst ihr, und wenn man das tut, dann hat man praktisch mit der Finsternis kein Problem. Dann geht man eigentlich alles, was Finsternis ist, im Gebet über den Herr Jesus an, geht zu ihm und er sagt was ganz Einfaches. Johannes 12, 46, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Ich muss den Gläubigen immer nur sagen, geh weg von der Finsternis. Sonne tritt dich ab, geh weg von der Finsternis. Nimm in Gedanken, nichts einfach von Finsternis ist. Lass dich nicht anlügen. Wehr dich einfach. Wehr dich durch das Schild des Glaubens, durch das Schwert des Geistes. Du darfst nicht übers Geschriebene hinausgehen. Wisst ihr, das hört sich oft so fromm an. Oh, soll ich mit dir beten? Soll ich das machen? Sagen, nö. Das ist Unsinn. Wisst ihr, das ist einfach über die Schrift hinausgegangen. Und jetzt kommen wir zu dem ganz Teuflischen. Wenn ich über die Schrift hinausgehe und hier Praktiker praktiziere, die Bibel nicht kennt für Gläubige, dann gebe ich dem Teufel eine Einwilligung. Und genau das will er. Das ist nämlich der Grund, warum er falsche Lehre macht, dass er mich packen kann. Sobald ich zurückgehe und mir nochmal vergegenwärtige, ich bin in einem Geist zu einem Leib getauft. Ich bin in Christus. Der Jesus sagt, in mir hat er nichts. Also der Teufel hat nichts. Wenn ich in Christus bin, hat er keinen Zugriff. Die Bibel sagt, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, ist die Gemeinschaft zwischen dem Vater, dem Sohn und mir da. Hat der Teufel sowieso nichts zu sagen. Dann ist das alles da. Und die Bibel sagt klipp und klar, wenn dann einmal eine Besonderheit ist, wie jetzt zum Beispiel bei dem Kind, oder bei dem Kind, das ich hatte, dann sagt die Bibel faste und bete, wenn die Frau jetzt gesagt hätte, ja, ich will Buße tun, ich will dem Herr Jesus dienen, dann wäre es vielleicht, wenn der Dämon nicht sofort gegangen wäre, wäre es richtig gewesen, zu fasten und zu beten, dann wäre er gegangen. Ich weiß das von der Kinder-Einladmission, wie die das gemacht haben, die haben gebetet, dann sind die Dämonen gegangen. Wisst ihr, aber die Bibel lehrt an keiner Stelle, dass ich jetzt hingehe, sondern die Dämonen anreden soll und gegen sie gebieten soll. Lehrt sie nicht. Sie lehrt nicht, dass ich Sünde der Vorväter lösen soll. Sie lehrt nicht, dass ich bei Gläubigen Dämonen austreiben soll. Lehrt sie nicht. Das ist drüber hinausgegangen, durch das packt er mich. Also gehe ich zurück auf den biblischen Befund und nehme dann im Glauben an, dass ich in Christus vollständig frei bin, vor jeder Finsternis macht, wenn ich im Lichte wandle. Wisst ihr, jetzt wird das Ganze vereinfacht. Ich muss nur noch gucken, dass ich im Lichte wandle. Nicht in bewusster Sünde leben, mich dauernd reinigen lassen durch Jesu Blut, dann ist alles im sicheren Bereich.
Wisst ihr, wenn ihr mit der Erkenntnis jetzt nochmal Matthäus 10, 1 lest, dann ist doch klar, er ruft die Apostel, die 12 Jünger zusammen, gibt ihnen Vollmacht, unreine Geister auszuwerfen. Hebräer 2, 3 und 4, sie hatte die Vollmacht, sie haben das getan, Paulus hat es getan, er ist ein Apostel. Hat bei uns Gläubige gesagt, er nichts. Kranke Heilung, die haben jede Krankheit heilen können. Am Schluss von der Apostelzeit kann der Paulus seine Lieblingsjünger nicht mehr heilen. Er kann sich nicht heilen, er kann Timotheus nicht heilen, er kann Trophimus nicht heilen. Das heißt, jetzt gilt schon die Zeit der nachapostolischen Ära, wo es darum geht, dass man dann nur noch praktisch zum Jesus geht und er entscheidet, ob er uns heilt oder nicht. Wenn er uns nicht heilt, dann ist sein Wille, dann ist das der Weg für mich als sein Sklave. Und so muss man die Bibelstelle lesen. Ich kann jetzt nicht hingehen, ich habe das jetzt bewusst so, bin weggegangen, weil ihr werdet immer wieder Leute sagen, ich sage, guck, hier steht's, wir sollen Dämonen auswerfen. Sag, Entschuldigung. Ich sage den Leuten immer, lest doch alle Bibelstellen. Lest doch Apostelgeschichte 2, 42, die Lehre der Apostel. Wo steht das? Nirgends, Finger weg. Und das ist für mich die große, wie soll ich sagen, die große Beruhigung. Ich bin frei von der Finsternis. Finsternis kann mir nichts. Ich bin frei in Christus. Solange ich im Lichte wandle, immer bloß, wenn ich einen Fehler mache, dass ich in Gedanken am Teufel zustimme oder mich aus der Reserve locker lasse, dann kann er mich ergreifen. Und so versucht er uns Gläubige zu zermürben. Sobald mir mit dem Schild des Glaubens, dem Schwert des Geistes so vorgeht, im Lichte wandelt, brechen die Finsternisangriffe zusammen. Aber wir haben keine Finsternismächte in uns. Die Waffenrüstung geht gegen die Finsternismächte im Luftraum und nicht in uns. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke dir für den Gnadetag. Du hast uns in einem Geist zu einem Leib getauft. Wir sind in dir und in dir hat die Finsternis nichts. Wir sind völlig sicher. Du hast uns geboten durch die Apostel, dass wir die Waffenrüstung nehmen sollen, um die Finsternismächte außerhalb von uns zu bekämpfen. Du hast uns gezeigt, wie wir in 2. Korinther 10, 4 diese Gedanke, wo der Teufel uns versucht zu betrügen, dass wir die zerstören sollen, indem wir sie als Anfechtung bezeichnen und nicht mehr beachten. Du hast uns gezeigt, dass, wenn es mal ganz hart geht, vielleicht sogar fast um Beten drin ist, aber nur in so Ausnahmefällen, du hast uns gezeigt, dass wir in dir völlige Sicherheit haben. Wir möchten in dir wandeln, möchtet weg sein von der Finsternis, uns absondern, auf dass wir hier wirklich wunderbar dir den lange folgen, wohin es geht. Dank dir aber auch, dass du es in der Schrift so klar zeigst, was apostolisch ist, was zu einem Apostel gehört, was zu uns gehört, was zur Endzeit gehört. Wir beten dich dafür. Und jetzt hilf einfach, dass wir verstehen, dass wir erleuchtete Augen des Herzens haben und dass wir dir dem lange folgen, wohin du gehst, so wie du es willst, dass das passiert, was du willst. Und dass wir völlig frei vor jeder Finsternis einfach dir, dem Lamme, dienet und im Lichte wandelt und du mit uns zum Ziele kommst. Dafür danke ich dir. Amen.